Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute im Setting, dass ihr euch auch ein Video von uns angucken könnt. Wenn ihr möchtet, das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, damit ihr mich, den Jan und den Tobias, meinen heutigen Gast, auch bei unserer Diskussion beobachten könnt. Genau. Und unser Thema heute, Tobias, ist eins, das wir vor kurzem im Webinar behandelt haben.
Ja.
Viele Zuschauende, vor allem auch Menschen, die sich das im Nachgang nochmal reingezogen haben, die dann gesagt haben, ey, ganz ehrlich, da habe ich noch ein paar Fragen. Könnt ihr da nochmal ein bisschen Kontext zu geben? Ja. Weil letztlich interessiert mich dieses Thema ungemein. Mein B2B-Unternehmen möchte gerade erfolgreich Werbung schalten, setzt auf unterschiedliche Netzwerke, aber ein Netzwerk wird immer irgendwie ausgeklammert und Das Netzwerk ist Meta.
Richtig.
So. Deswegen sprechen wir heute nochmal über das Thema Meta im B2B, wie erfolgreich Unternehmen über das größte Social Network profitabel Kunden finden. Und auch im Nachgang an das Webinar gab es ja viele Fragen dann zum Thema, wie performant ist das, wenn ich keine Zielgruppen-Targetings mehr einstelle, wie kriege ich dann trotzdem irgendwie die richtigen Leute erreicht? Ist das wirklich kostengünstiger als andere Plattformen, wenn da vielleicht Menschen nur ihre Freizeit verbringen? Und all das werden wir heute einmal für euch gemeinsam diskutieren. Angefangen haben wir damit, dass wir gesagt haben, hey, ganz ehrlich, es gibt halt sehr viele Fehler, die erstmal initial gemacht werden und es gibt sehr viele Taktiken, die da draußen rumschwirren, aber man muss das so sehr stark nochmal vom Unternehmenszweck und vom Unternehmensziel her ableiten, um zu gucken, an welcher Stelle macht denn das irgendwo Sinn, weil wenn ich als B2B-Unternehmen sage, ja, ich mache jetzt hier Social Media, dann ist der Reflex ja sehr häufig, dass ich einfach sage, ja, LinkedIn.
Richtig. Bin ich erstmal auf LinkedIn, da weiß ich, was ich bekomme. Da habe ich im Endeffekt die Leute, die im Business-Kontext unterwegs sind. Da habe ich die Leute, die auch aufgrund ihrer Berufserfahrung diese ganzen Angaben ja schon im Netzwerk geben. Und das kann ich dann für meine Kampagnen natürlich sehr gut abgreifen. Ja. Ist ja erstmal naheliegend zu sagen, so ja, da weiß ich, was ich bekomme, da bin ich unterwegs.
Da will ich jetzt auch
Business drauf.
Richtig.
So, ne? Und ist auch nicht falsch, weil wissen wir alle, LinkedIn ist einfach ein mega hochqualitatives Umfeld, in dem ich mich da bewege. Ja, also da möchte ich meine Werbung natürlich stehen haben. Aber, und da kommen wir ja auch zum Punkt, wo wir gleich drüber sprechen, es ist jetzt auch immer noch nicht die Plattform, wo ich wirklich so viel Zeit am Tag verbringe. Da bin ich dann oft eben auch auf anderen Plattformen unterwegs. Und da kommen dann eben auch ganz schnell eben wieder die Meta-Plattformen ins Spiel, Facebook und Instagram.
Ja, das war tatsächlich ein Punkt, den viele auch beim Webinar dann gefeedbackt haben, wo sie gesagt haben, so krass, stimmt, die Perspektive darauf ist irgendwie, LinkedIn ist die Business-Plattform, wächst stark, es gibt irgendwie sehr viel Grundrauschen drumherum, was da gerade passiert, an Tools ausgerollt wird, Xing ist irgendwie auch noch bei vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, wabert so rum, auch wenn die Plattform jetzt gerade nochmal ihren Scope und ihren Fokus geändert hat, aber Meta ist so, ja, okay, warum, was ist meine Argumentation? Wenn ich jetzt zu meiner Vorgesetzten gehe und sage, ich möchte irgendwie unsere Stahlbehälter auf Meta irgendwie bewerben und das kommunizieren, dann erklärt ja jeder erstmal mich für bekloppt, weil das ist ja die Plattform mit den bunten Bildchen, das ist dann Instagram mit den Stories und den Reels.
Mit der Kim Kardashian, wie sie alle heißen, ja.
Ne? So sieht's nämlich aus.
Ja, aber wir haben ja auch ein ganz wichtiges Thema direkt angesprochen, ja, also wo halten die Leute sich denn einfach dann auch auf? Ne? Und was ja im Kopf immer im B2B-Kontext so rumschwirrt ist, ich bin auf der Arbeit und da bin ich auf der Arbeit und ich bin zu Hause und da bin ich zu Hause. Aber wer jetzt mal wirklich in sich reinhört, der weiß ja, ich bin auf der Arbeit nie hundertprozentig immer nur bei der Arbeit. Ich denke auch hier mal, was mache ich am Wochenende, wo gehe ich nachher essen, wo lade ich die Frau, die Freundin, den Freund ein? Ja, ja, also solche Gedanken habe ich. Also ich bin auf der Arbeit auch mal gerne B2C unterwegs und umgekehrt zu Hause. Ja. Wie oft, ich meine, du wirst es am allermeisten kennen, wie oft denkst du danach an die Arbeit? Also diese Grenzen Business und Privat verschwimmen immer mehr. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, wenn ich mich bei einem LinkedIn aufhalte, bin ich nur im Business-Kontext unterwegs. Und umgekehrt natürlich genauso wenig. Wenn ich bei Instagram bin, habe ich natürlich auch immer wieder noch den Arbeitskontext im Kopf. Und das ist eben auch krass, wenn man da mal sieht, wie lange halten sich Leute denn heutzutage generell mal auf Social-Media-Netzwerken auf, ne?
Ja, genau. Das war so ein bisschen dieses Thema, wenn ich jetzt als Unternehmen entscheiden muss, auf welche Plattform setze ich, brauche ich Social Media generell? Da muss ich sagen, ja, brauchst du auf jeden Fall, weil die wenigsten Menschen suchen, insbesondere im B2B-Kontext, nach deinen Produkten. Also das Thema Search ist irgendwann ausgelaugt und wenn ich neue Kundensegmente erschließen möchte, komme ich um Social nicht drumherum.
Ja.
Und die zweite Bewertungsgrundlage ist dann zu sagen, okay, Social habe ich verstanden, brauche ich, weil ich muss erstmal in die Push-Kommunikation gehen, um neue Menschen zu erreichen. Und wo erreiche ich sie dann? Da ist man immer so geneigt zu sagen, ich bin auf der Plattform unterwegs, wo ich die Menschen auch erreiche. Ja, ich bin aber auch insbesondere auf der Plattform unterwegs, wo die Menschen Zeit verbringen. Richtig. Der Faktor Zeit ist gerade bei der Einordnung dieser ganzen Plattform häufig so ein Thema, wo man sagt, wenn die Menschen 99 Minuten am Tag in Deutschland auf Social verbringen, wie setzt sich das denn dann zusammen? Und da habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine intensivere Nutzung im privaten Umfeld, abends auf der Couch, vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit. Also ich habe eine diverse Nutzung von unterschiedlichen Netzwerken, was für mich als Unternehmen erstmal eine große Herausforderung darstellt. Wo bin ich denn aktiv? Was mache ich da? Und dann muss ich mich ja fragen, verbringt denn meine B2B-Zielgruppe täglich Zeit auf LinkedIn? Ja. Und wenn sie da unterwegs ist, wie viel Zeit verbringt sie denn da?
Ja.
Und wir Marketingmenschen, wir tendieren eher dazu zu sagen, ja, da verbringen die Leute super viel Zeit, weil da wird gerade gepostet und da hat der Gründer wieder die krasse Story rausgepackt und der Hack und da gibt's irgendwie den Case und der ROAS Flex und keine Ahnung was. Aber wir neigen dazu, aufgrund unseres eigenen Nutzungsverhaltens, die Zeit entsprechend größer einzuschätzen und tatsächlich ist das so der Knackpunkt, an den wir ran müssen und der Punkt ist letztlich auch der, warum du am Ende, wenn du uns jetzt zuhörst, sagst, ah, okay, verstanden, ich muss bei Meta oder auch andere Plattformen, muss ja gar nicht Meta sein, aber Meta bietet halt sehr viele Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, denn der entscheidende Faktor ist, bei den Leuten sichtbar zu sein.
Hundertprozentig. Und da ist eben dieses Thema, wann ist denn jemand überhaupt erreichbar? Also zeitlich natürlich, super interessant. Da haben wir im Webinar ja auch wirklich einen intensiven Teil zu gehabt. Ne? Also wenn ihr jetzt einfach mal so guckt, wir haben bei Meta, was haben wir gesagt? Wir haben rund 42% der Zielgruppe, die irgendwo zwischen 25 und 54 sind, also wirklich auch so echt die werberelevanten Leute, die nutzen Instagram mindestens einmal am Tag. Ne? Also das ist irre. 42% aller Nutzer sind mindestens einmal am Tag auf Insta unterwegs. Ja. Ne? Und auch das ist irre, das immer wieder totgesagte Facebook, neueste Zahlen, fast 50%, nämlich 49% von den 25- bis 54-Jährigen, die sind nämlich mindestens 49%, also 49% davon sind mindestens einmal am Tag online. Facebook, Das ist krass. Und da muss man sagen, hat man im Punkto Sichtbarkeit, also wie oft ich da einfach bei jemandem auftauchen kann, natürlich einfach ganz andere Möglichkeiten, als jetzt zum Beispiel bei LinkedIn. Ne? Ich meine, es ist super, wenn ich dich jetzt erreiche, aber wie oft ist man bei LinkedIn online?
Naja, und letztlich muss man ja auch ganz klar darüber nachdenken, dass die Kontaktfrequenz, die ich brauche, nicht nur abhängig ist von einer Plattform.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich erinnert werde, dass ich wahrgenommen werde auf mehreren Touchpoints, ist natürlich unlängst größer. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, hey Nerds, wo habt ihr jetzt die Zahlen her? Ja, die haben wir von Meta, wir sind Businesspartner, wir kriegen regelmäßige Updates, aber lest euch auch mal so Quartalsberichte durch, die dann börsenseitig in den Papieren kommuniziert werden. Da stehen viele Metriken drin. Bei LinkedIn ist es tatsächlich ein Stück weit es ist eine Metrik, sagen wir mal, die nicht so im Vordergrund steht und die auch nicht von der Plattform selber ausgewiesen wird. Aber es gibt gerade im US-amerikanischen Markt ein paar Forschungsinstitute, die auch geguckt haben, okay, wie viele Menschen aus dem amerikanischen Markt sind denn Daily Active User?
Jo.
Und von den 875 Millionen sind gerade mal 16,2% täglich aktiv. Das sind 140 Millionen ist immer noch viel, aber vom Anteil her natürlich deutlich geringer. Und wenn wir sagen, nur 15% oder 16% sind täglich aktiv, und meine Maßgabe ist es, dass ich erstmal mich bei den Leuten in den Kopf festsetze, dann kann ich strategisch nicht auf LinkedIn als Plattform setzen, sondern muss diese Plattform flankieren mit Plattformen im Social-Bereich, die einfach mehr Nutzungsintensität auf Tagesbasis mit sich bringen. Und das ist halt das Ding, wo man sagt, hey, da führt halt im deutschsprachigen Markt oder im Dachraum kein Weg an der Meta-Plattform vorbei.
Ja. Ist ja auch ganz spannend. Die Frage kam ja dann auch nach dem Webinar oft auf, wo dann uns Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ja, was soll das denn jetzt heißen? Soll ich jetzt bei Facebook statt auf LinkedIn sein? Und wo man auch ganz klar einordnen muss, das heißt nicht, ist nicht eine Entscheidung für ein Netzwerk, sondern im Zweifel seid ihr am Ende des Tages gefragt, dass ihr eben das beste Verhältnis aus allen Welten rausfindet. Ne? Also genau wie du jetzt gesagt hast, flankieren ist da eigentlich das Stichwort. Und wirklich überlegen, wo kann ich mit welchen Messages meine Zielgruppe bestmöglich mit Informationen versorgen. Ne?
Und ihr hört uns ja auch zu jetzt an der Stelle, weil ihr wissen wollt, okay, was machen denn andere Unternehmen erfolgreich auf Meta als B2B-Unternehmen? Erstmal bauen sie ihre Sichtbarkeit des Angebotes auf mehreren Kanälen aus, insbesondere da, wo auch Reichweite generiert wird. Das kann genauso ein YouTube sein, das kann genauso ein Advertorial oder Native Ads sein. Ja. Man muss letztlich dann eine Abwägung machen, welches Inventar kostet mich denn wie viel Geld und was habe ich davon? Ja. Und wie kann ich denn Zielgruppen erreichen und sind sie dort? Und das ist ja auch ganz spannend, dass man häufig sagt, ja, ich kann jetzt bei Meta, wenn ich dort eine Kampagne buche, nicht sagen, ich hätte gerne Dachdeckermeister. Was ich vielleicht bei LinkedIn tun könnte, obwohl ich glaube, auch Dachdeckermeister sind nicht so
zahlreich. Auch LinkedIn hat ja seine Grenzen. Ne? Ja. Also auch da gibt es immer wieder so Branchen oder Branchenteile, wo man dann auch sagen muss, okay, auch da muss man so ein bisschen erfinderisch werden im Targeting.
Ja, aber wenn ich jetzt Werkzeughersteller bin ich möchte irgendwie große Units verkaufen an Arbeitskleidung oder Arbeitsausstattung und dann kann ich das bei Meta nicht einstellen. Nee. Das heißt nicht, dass ihr diese Menschen nicht erreicht. Und wenn ich über 50 Millionen Menschen aus dem deutschsprachigen Raum auf diesen Plattformen erreichen kann, dann wird dort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eure Zielgruppe auch erreichbar sein. Und letztlich zeigen die Kampagnen, die wir auch schalten für Kunden, dass dort relevanter Traffic und Conversions generiert werden kann. Ja. Und dieses Thema, ja, die Menschen sind da ja nur privat unterwegs und ich finde da zwischen den ganzen Katzenvideos und so statt. Ja, das ist halt so. Das ist das Werbeinventar. Ja. Aber letztlich ist ja dann einfach nur die Herausforderung, die Sprache der Plattform zu antizipieren, nicht zu sagen so, dann langweilige ich halt mit meinem, keine Ahnung, ne, Werkzeugkoffer mit durchgestrichenem Preis und sagst so, das ist jetzt irgendwie 24 Stunden gültig, das Angebot, da muss ich mir auch was einfallen lassen.
Ja. Ich akzeptiere das auch nicht mehr. Also ich habe früher mal öfters mal gesagt, ja, das ist kein Produkt, was du auf Meta bewerben kannst. Ich habe so viele Sachen gesehen, die auf Meta funktioniert haben, irgendwelche Peilsender für Kühe, ich habe Kunstblumen-Abos gesehen, die an Ärzte verkauft werden. Alles Mögliche, was wirklich funktioniert. Und deswegen, man muss, wenn man die Konzepte richtig schnürt, kriege ich es auf jeden Fall auch hin, erstens sichtbar auf Meta zu sein und dann auch, noch viel wichtiger, auch was zu haben, was auf meine Geschäftsziele einzahlt.
Und wenn ihr euch einen Satz merkt, warum ist es wichtig, sichtbar zu sein auf diesen Plattformen? Ja. Weil du am Ende viel, viel schneller vergessen wirst, als erinnert. Vergessen wirst du so schnell. Und Erinnerung aufzubauen ist wirklich Arbeit und ist intensiv, sowohl was die Inhalterstellung angeht, die darauf einzahlt, als auch die Planung meiner Kampagnen. Und ich muss am Ende Werbung schalten, damit ich in einer bestimmten Frequenz in einer bestimmten Zielgruppe auftauche. Wenn ich das versuche, nur organisch zu machen, kann ich es auch sein lassen, weil das ist maximal ineffizient.
Hundertprozentig. Was aber auch ein spannender Aspekt noch ist, lass uns ganz kurz nochmal darauf eingehen, dieses Thema Sichtbarkeit, blödes Wort, aber befruchtet am Ende des Tages ja auch die anderen Marketingzweige. Ne? Also was wir jetzt im B2B-Kontext ja auch ganz stark sehen, ist, dass Lead-Generierung oder sagen wir mal Kontaktgenerierung über Google auch immer teurer wird. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt so gucken, der Grund ist, viele B2B-Unternehmen gehen ja einfach sehr, sehr stark in den Search-Kontext, weil sie sagen so, ja, da ist man ja schon auf der Suche nach meinem Produkt. Der Traffic, den ich darüber bekomme oder die Anfragen, die ich darüber bekomme, sind ja viel, viel heißer. Und wir merken einfach, dass das erstmal ein unglaublich wichtiger Punkt ist, im Vorfeld die Marke bekannt gemacht zu haben und die Marke in die Köpfe bekommen zu haben, weil erstens sind die, ich sage jetzt mal, aus so einer Konkurrenzsituation herausgelösten Kontakte, die ich bekomme, oftmals gar nicht so gut. Habe ich jetzt schon super oft gesehen in den letzten Monaten. Und umgekehrt, wenn ich aber sage, ich kriege die Marke in die Köpfe, dann habe ich im Vorfeld oftmals schon einen Kontakt, der über Social direkt kommt. Oder aber ich sehe zum Beispiel, dass sich der Traffic über meine Brand-Keywords krass erhöht hat, wo ich dann auch wiederum Korrelation zu meinem Social Marketing erzielen kann. Und deswegen ist das, was du gesagt hast, so wichtig. Du musst eigentlich so omnipräsent in der Zielgruppe sein und du wirst schneller vergessen, als man sich an dich erinnern kann. Es zahlt alles aufeinander ein.
Ja, total. Und ein zweiter Punkt, der auch sehr häufig so in den Annahmen ist, diese Plattform denn relevant für mich, ja oder nein? Welche ist? Ja, Sichtbarkeit ist das eine. Mehrere Kontaktpunkte schaffen, um eine Omnipräsenz zu erlangen, ist so die Maßgabe. Und man muss sich ja auch vergewissern, dass auf Entscheiderebene immer mehr Menschen am Ende agieren auf Unternehmensseite, die ihr Mediennutzungsverhalten über die letzten Jahre entwickelt haben. Und da muss man tatsächlich sagen, da ist halt auch so eine Plattform wie ein Facebook und ein Instagram, die haben sich halt behauptet im Markt und die haben Bestand und die sind halt in der täglichen Mediennutzung, insbesondere bei Millennials, die jetzt so langsam in diese ganzen Positionen kommen, wo auch Entscheidungen getroffen werden, da sind diese Plattformen halt gesetzt.
Ja.
Und letztlich haben diese Menschen alle ein Interesse, die eigenen Herausforderungen, Probleme zu lösen. Wenn ich halt nachts um 22 Uhr vorm Einschlafen noch ein geiles Reel auf Instagram ausgespielt bekomme und ich sehe so, okay, das matcht mit meinem Bedürfnis oder mit meiner aktuellen Herausforderung, mit der ich konfrontiert bin, dann befasse ich mich mit dem Inhalt und dann ist mir der Touchpoint, ob das jetzt LinkedIn oder Insta ist, völlig egal.
Du musst ja nur mal an die Potenziale denken, die du da hast. Ne? Ich denke jetzt mal ganz ehrlich erstmal an mich oder an mein familiäres Umfeld. Ich kenne das auf jeden Fall. Du sitzt irgendwann abends nach einem langen Tag wirklich mal zu Hause auf der Couch, dann läuft was bei Netflix und jetzt hinterfragt euch alle mal. Jeder, der das jetzt hört, wie oft habt ihr in der Situation, wo ihr dann irgendwas anguckt, trotzdem noch das Handy in der Hand? Und dann überlegt mal, wo ihr da gerade unterwegs seid. Ja. Und ich kann ja sagen, ich kenne aus meinem direkten Umkreis Leute, die haben teilweise als erstes morgens das Handy in der Hand und nicht selten ist Instagram offen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das sind Leute, die dürfen in Projekten Entscheidungen treffen, die haben Budget Authority, die können im Zweifel ein Produkt, was ihnen so reingespielt bekommt, schnell mal in die nächste Stufe bringen. Ja, also riesiges Potenzial.
Ja. No. Das, was auch als Feedback dann auf Basis des Webinars kam, ist tatsächlich eine Fragestellung, da werden wir uns häufiger mit beschäftigen müssen.
Ja.
Denn letztlich ist das, was wir am Ende den Menschen zeigen, das, was eine Entscheidung hervorruft oder eine Entscheidung bestärkt. Und gerade bei B2B, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen von der Heritage ist oder so, wie dann die Unternehmen aufgestellt sind, da haben wir Firmen, die kommen aus einem Kontext, wo sie vielleicht Software verkaufen oder wo sie so ein Start-up, junges Unternehmertum irgendwie selber bezwecken. Die sind mutig in der Kommunikation.
Ja.
Die kriegen das hin, am Ende aussagekräftige Werbemittel zu produzieren.
Ja.
Auch wenn die immer noch teilweise sehr stark auch so, das kann mein Produkt, darum ist mein Produkt das Beste. Überhaupt nicht die Kundenseite verstehen, das ist ein anderes Thema, aber die große Challenge am Ende ist und bleibt ja, insbesondere für B2B, Werbemittel zu produzieren, die halt in diesem ganzen Umfeld wahrgenommen werden, die dich dazu bekräftigen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen und die halt auch visuell sich vielleicht abheben von dem Prospekt, was ich auf der Messe verteile.
Ja,
so, ne?
Ja, wunderbar.
Halt, stopp, es ist Zeit für einen kleinen Tool-Tipp. Denn die Nerds werden regelmäßig gefragt, ob wir Tools kennen, die euren Arbeitsalltag erleichtern. Und ja, an dieser Stelle möchten wir euch empfehlen, macht euch euren kostenlosen Testaccount bei metricool.com. Das Tool hilft dir dabei, unzählige Social-Media-Accounts zu verwalten, Redaktionspläne immer auf dem Schirm zu haben, Wettbewerbsanalysen zu fahren, eigene Analytics auszuwerten, Ads auszusteuern. Ihr habt einen coolen AI-Assistant, der euch dabei hilft, Texte zu schreiben. Und der erste Account, den ihr euch machen könnt, ist kostenlos und der hat schon ganz viele Funktionen, die euch unmittelbar helfen, euren Job besser zu machen, die Zeit effizient zu nutzen. Deswegen checkt metricool.com. hört euch diese Podcast-Folge noch zu Ende an und danach direkt metricool.com und euch einen Account machen. Viel Spaß beim Ausprobieren.
Ja, das Spannende ist, da müssen wir vielleicht mal nochmal so einen strategischen Exkurs mal ganz kurz machen, weil ich habe heute noch gelesen, ganz oft haben B2B-Buyer-Journeys, also insbesondere für wirklich hochpreisige Produkte, die haben Buyer-Journeys von weit über 100 Tagen. Und da kannst du nicht im ersten Schritt, wo jemand noch überhaupt gar kein Problem oder Produktbewusstsein hat, mit der Tür ins Haus fallen und sagen so, kauf hier jetzt mal, keine Ahnung.
Die Mary on the first date.
Richtig, genau. Sondern eigentlich ist das echt das perfekte Bild. Wie bei einer guten Beziehung musst du es, du musst dich drum kümmern, musst überzeugen, musst erstmal attraktiv sein. Und dann musst du am Ende auch dich beweisen, bis dann irgendjemand mal sagt, so, ja, okay, Heiratsantrag angenommen. Genau, ja. Und wir haben ja auch im Webinar darüber geredet. Es gibt ja so immer mal mehr, mal weniger, aber so grob so 5 Entscheidungsphasen, die du in jeder Buyer Journey irgendwo hast. Und das Spannende ist ja, dass du innerhalb dieser Buyer Journey überall anders kommunizieren musst. Ja. Und die Frage ist ja jetzt, du brauchst da halt eine klare Strategie. Mhm. Weil im Zweifel gibt es Unternehmen, die haben einfach Kohle, die können sagen, gar kein Problem, von A, der hat noch gar kein Bewusstsein, bis Z, der kauft mein Produkt, begleite ich den komplett über alle Channels hinweg und ich gebe das Geld aus. Mhm. Aber mal Hand aufs Herz, die wenigen Unternehmen haben ja das Geld, um zu sagen, ich bin jetzt hier wirklich mal 100 Tage omnipräsent in der Zielgruppe und da muss man dann eben eine Strategie entwickeln, wie man vielleicht ein bisschen smarter den Weg in einen Touchpoint bringt, wo zum Beispiel E-Mails geschrieben werden können, wo man dann eben sagen kann, okay, dann hast du zumindest die Reichweite über einen kostenlosen Kanal abgedeckt. Oder eben, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es Einstiegsprodukte, wo jemand mal früher an dich rankommt. Und das ist eben auch entscheidend in der Strategie, mal sowas zu haben, wo du sagen kannst, die Personen, die du erreichst, werden auf eine schlaue Art und Weise an dich herangeführt. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, 100.000 Euro jeden Monat auf den Kopf hauen, kein Problem, dann kriegt man das sicherlich über die gesamten Funnel hin.
Aber wenn ich halt eine große Zielgruppe habe, ist auch das nicht viel Geld. Ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil wenn ich dann sage, ja, was machen denn andere Unternehmen erfolgreich? Ja, die stimmen diese Touchpoints erstmal klar ab. Die sind sich bewusst, welche Berührungspunkte habe ich denn an welcher Stelle und wie intensiv bespiele ich die. Und wenn ich dann sage, ich habe ein Kundenmagazin, ich habe einen Flyer, ich habe vielleicht eine Studie, die ich mit einem externen Institut noch begleite, ich habe einen Messeauftritt, ich habe meine Social-Media-Aktivitäten, da bist du bei 100.000 Euro, gerade wenn ich irgendwo im Chemiebereich unterwegs bin, so, das geht relativ flott, weil ich einfach unterschiedliche Touchpoints sehr intensiv bespielen muss und die initialen, also die guten alten First-Copy-Costs sehr, sehr hoch sind, um bestimmte Dinge halt inhaltlich auch bewerkstelligen zu können. Ne? 100%. Wenn ihr euch jetzt sagt, was sind denn diese 5 Stufen und wie muss das bei den Creators aussehen? Ihr könnt euch für das Webinar anmelden, immer noch, auch wenn das schon gelaufen ist, und könnt euch das im Real Life angucken. Das ist das, was ihr vielleicht vom Fußball kennt, so ein Real Life, als dass ich gucke mir das Spiel nochmal an, damit ich genau nachvollziehen kann, was da passiert ist. Da könnt ihr uns auch nochmal intensiver einfach über die Schulter schauen, wie wir da auch ein paar Beispiele geben. Denn tatsächlich ist halt dieses ganze Thema Messaging, was schreibe ich drauf, wie baue ich das auf, was stelle ich nach vorne, was lasse ich sein, wo setze ich irgendwie an, Dinge auch auszuprobieren. Ja. Das ist ein Themenfeld, da können wir Tage mit füllen und teilweise ist das ja unser Job bei Kunden.
Ja, es dauert teilweise auch Tage. Aber wir haben im Webinar natürlich auch viel über so Themen wie Texterstellung geredet. Ne? Am Ende sind das alles Bausteine, Teile, die ich alle richtig zusammensetzen muss, damit ich am Ende ein gutes Modell daraus bekomme. Message ist eigentlich das, wo man wirklich sagen kann, dass das irgendwie sich verankern muss. Weil gerade wenn wir über so eine lange Buyer-Journey reden, wir reden hier über Dutzende Tage, wo die Leute sich da Gedanken machen, dann ist das einfach so wichtig, dass ich irgendwie im Kopf hängen bleibe. Ja. Und das bleibe ich ja nur, wenn ich verstanden habe, mit wem rede ich da eigentlich. Ja. Wenn ein Unternehmen, und das ist gerade im B2B, sehe ich das auch so oft, wenn ein Unternehmen hergeht und die ganze Zeit nur über sich erzählt und sagt, ich bin so super, das ist alles klasse, dann kann das sein, dass so ein cooles Bild entsteht, aber zahlt das wirklich auf das Bedürfnis von dem Kunden ein? Komme ich wirklich emotional mal hinter die Schranke? Macht er sich wirklich mal Gedanken zu mir oder zu dem Thema? Und das ist eben das Wichtige, dass man das als erstes sich mal aufschreibt.
Ja. Und da können die ganzen Tools, die es da draußen gibt, ein ChatGPT, Bewertung, die ihr irgendwo bekommt, super hilfreich sein, um die Nutzungsperspektive und die Nutzungssituation abzuklopfen. Wir haben das teilweise bei Kunden, die sehr stark so aus einer B2B2C-Perspektive, also ja. Ich bin Hersteller von Produkten, distribuiere über den Handel, der Handel hat den Endkundenkontakt, wie kriege ich denn Feedback zu den Produkten, wie binde ich den Händler ein, wie kann ich daraus wieder Botschaften bauen. Das ist ein so großer Fundus an möglichen Kommunikationsanlässen, wenn ich dann den Key-Account mit einbeziehe, wenn ich Händler-Interviews mache, wenn ich teilweise Bestandskunden nochmal anschreibe, wenn ich auf einmal anfange, wie den Rückkopplungskanal zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung aufzumachen, um dann Geschichten erzählen zu können, das ist es am Ende, die Menschen halt dann auch über diese Zeit begleiten und wo man ja vorqualifiziert, aufwärmt, wo man einfach den Weg hin zur Marke, zur Entscheidung, zum Produkt auch vorbereitet und auch ein Stück weit beeinflussen kann.
Ja, genau. Mir wäre wichtig, wenn wir jetzt nochmal drüber reden, vielleicht so ein paar konkrete Sachen nochmal, also einfach so mal nochmal zu konkretisieren, weil ihr als Zuhörer sollt ja auch was mitnehmen können hier aus unserem Podcast. Und wo wir, vielleicht fangen wir mal vorne beim Thema Message an, wo man da einsteigen kann. Das Wichtigste, was ja ihr klären müsst, ist, dass ihr wirklich so eine Art Persona von eurer Zielgruppe mal erstellt. Ne? Also wenn man wirklich mal überlegt, ihr wollt im Zweifel nicht mit jedem reden, sondern ihr wollt Leute haben, die wirklich ganz konkret ein Bedürfnis haben, auf das euer Produkt die Antwort ist, dann ist der erste Tipp, den wir eigentlich geben können, macht euch wirklich Gedanken darüber, wie sieht denn euer Zielkunde aus?
Und das ist egal, ob das Persona, Avatar oder
so. Ja, richtig.
Also letztlich geht es einfach darum, ihr müsst den potenziellen Kunden so skizzieren, dass ihr eine Vorstellung habt, mit wem sprecht ihr, in welcher Position befindet diese Person sich gerade, was hat die vielleicht auch für interne Strukturen. Das ist egal, ob die ein bestimmtes Alter hat, gerne Golf spielt und irgendwie abends mit dem Hund Gassi geht oder so, scheißegal. Ja. Es geht darum, Bindungen zu verstehen, bestimmte emotionale Trigger rauszuarbeiten, um zu sagen, okay, wir haben ein klares Bild, an wen wir kommunizieren wollen und was diese Person am Ende für Ängste hat, für Bedürfnisse hat, für Vorstellungen. Vielleicht hat sie auch selber erstmal den Drang, intern wahrgenommen zu werden, ja, wo man dann auch sagt, okay, mein Produkt ist vielleicht überlegen, wenn du als Innovator oder Innovatorin wahrgenommen werden bist. Da ist das dann scheißegal, ob ich irgendwelche API-Schnittstellen habe oder irgendwelche Custom-Lösungen bauen kann. Ja. Letztlich helfe ich dir dabei, mit meinem Produkt intern in der Organisation als innovativ wahrzunehmen. Das ist ja schon eine Motivation, wo viele sagen, hey, ich will Innovationsführer in meiner Unternehmung werden, weil das am Ende meine eigenen Arsch rettet. Sorry für den Ausdruck. Aber diese ganzen Themen, das muss euch bewusst sein.
Das Coole ist ja, oder beziehungsweise eher so der Knackpunkt ist, wer erstellt am Ende so ein Avatar? Und wo wir euch einen konkreten Tipp geben können, viele in Marketingabteilungen haben immer noch, es ist einfach so, Hemmungen auf die Sales-Kollegen zuzugehen. Mhm. Aber das ist so wichtig, dass ihr euch in dem Stadium wirklich eng mit Sales abstimmen, dass ihr sagt, okay, man macht gemeinsame Check-ins, man macht vielleicht einen gemeinsamen Workshop, weil die Sales-Kollegen sind jeden Tag mit den Kunden in Kontakt. Die wissen, welche Bedürfnisse die haben. Die wissen, was die an den Produkten gut finden, aber auch, was die an den Produkten schlecht finden. Und dieses Wissen macht einfach super viel Sinn, in die Marketingplanung mit aufzusaugen.
Deswegen häufig wissen die Sales-Kollegen und Kolleginnen auch, dass dieses Wissen sehr viel wert ist.
Ja.
Holt euch dann auf jeden Fall auch noch den Customer-Care-Bereich mit rein, weil auch da laufen natürlich regelmäßig Themen auf, wo man sagt, okay, haben wir bestimmte Muster und ja, Unternehmen neigen dazu, so dieses Thema so, du hast ein Problem, dann melde dich bei uns, wir haben hier ein Customer Care, aber ein proaktives Customer Caring, wo man sagt, wir fragen regelmäßig ab, welche Funktion ist die überlegene? Was würdest du vermissen, wenn wir heute eine bestimmte Funktion streichen würden? Das ist so dieses alte Growth-Marketing-Mindset von Sean Ellis, der damals auf unserem Event gesprochen hat und der Dropbox mit aufgebaut hat. Und der hat wirklich gesagt, also über diese eine Fragestellung im Customer Care haben wir herausgefunden, dass dieses ganze Thema frei verfügbarer Cloud-Speicher bis zu einer bestimmten Größe, das ist das Feature, dass man das teilen kann, ist völlig egal. Es geht erstmal darum, ein bestimmtes Volumen kostenlos anzubieten. Wenn wir das rausnehmen würden, dann wären die Leute maßlos enttäuscht. Und diese Elemente, diese Produkteigenschaften zu übersetzen, was würde den Leuten fehlen? Das hilft dabei schon, extrem spezifische Ansprachen auch zu setzen und halt in euer Marketing einzuarbeiten. Und dann kommen wir über die Botschaften zu einer Bildsprache, wo man sagt, okay, das stellen wir nach vorne. Das ist das Argument, mit dem wir ins Schaufenster wollen. Wir stellen nicht 1000 Dinge nach vorne und machen irgendwie eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Features, die das Produkt alles kann, sondern wir gehen auf den einen konkreten Verwendungsanlass, der unserem potenziellen Kunden, unserer potenziellen Kundin dabei hilft, am Ende ein besseres Leben zu haben. So.
Und das ist auch ein mega wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast, weil Takeaway 1 ist so gesehen, bildet, ich sag mal, übergreifende Teams, um diesen strategischen Knoten, den gordischen Knoten da zu lösen. Und Tipp 2 ist, wenn es dann an die Schaltung von Ads kommt, Fokus.
Ja, korrekt.
Ne? Also sowohl aufs Produkt, USP, aber, und dann sind wir auch dann bei dem Thema, wo wir auch im Webinar drüber gesprochen haben, Kreation, weniger ist manchmal mehr.
Ja, und auch Produkte in Anwendungen zu zeigen. Also es ist natürlich super schwierig, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt hier vielleicht ein nicht physisches Produkt, weil es ein Softwareprodukt ist, aber auch da zu sagen, wie kann ich denn mit Reviews von Kunden arbeiten, wie kann ich Nutzungssituationen nachempfinden, wie kann ich bestimmte Ergebnisse auch in einen Kontext setzen, um zu zeigen, dass ein Wert entsteht. Ja, also das Thema, ich habe eine Zeitersparnis in x Stunden, ist am Ende völlig egal, weil ich kann ja auch sagen, durch diese Stunden werden auf anderer Seite wieder Zeit frei. Dadurch gewinne ich an Geschwindigkeit in Form von Tagen. Oder ich setze es in einen Kontext zu Personalkosten, die ich sonst eingesetzt habe, um das Problem zu lösen. Und da kommen ganz viele Erzählungen raus. Aber häufig haben wir halt B2B-Creators, die super überfrachtet
sind. Jo,
richtig. Und dann kommt so das Brand-Team und dann haben wir das Thema Unternehmenskommunikation, macht eigentlich Social Media.
Ja,
und dann kommt so ein bisschen dieses Ganze, ja, da muss noch was rein und dann machen wir da noch einen Störer und da noch einen Rahmen und da noch ein Logo und dann haben wir da das Brandbook und so. Und das ist halt echt eine Blockade in sehr vielen Fällen, weil da wird auf einem Creative rumgedacht, aber die Notwendigkeit wäre eigentlich 50 zu erstellen.
100 pro. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Meta. Das ist halt einfach das Umfeld, wo ihr dann in dem Moment konkurriert mit all den anderen Consumer-Marken. Ihr konkurriert bei einem Instagram dann auch mal wirklich, wie gerade angesprochen, mit einem Influencer. Leute, die einfach wissen, wie das visuelle Game funktioniert. Und dann müsst ihr einfach überlegen, total abgefahren, eure Ad hat in dem Moment dann ja überhaupt gar keine Möglichkeit, gegen die so richtig zu bestehen. Und das ist einfach das, was ich mir dann bei dem Thema Fokus reinholen muss. Ich irgendwie gucken, dass ich das, was ich habe, vernünftig visuell übersetze. Und zwei Aspekte, was ja immer funktioniert und was in Social Media auch sehr gut funktioniert, oder was generell in Social Media funktioniert, ist ja einfach Authentizität. Ja. Ne? Da kann ich, um das Produkt zu erklären, mich auch als Gründer mal vor die Kamera stellen. Gibt super viele gute Beispiele. Oder Kundenstimmen, ja. Weil das Zweite, was wir haben, ist ja wirklich einfach das Thema Vertrauen. Ja. Also nicht einfach nur eine Google-Abbildung oder von einer Google-Rezension oder was weiß ich, irgendwie abdrucken und so, ich sag mal, easy mit Canva drauf haben, sondern vielleicht wirklich mal die Kunden in Interviewsituationen bringen. Also wirklich so mal überlegen, was gucke ich mir auf Social, insbesondere Meta, denn eigentlich persönlich selber gerne an und überlegen, wie kann ich die nötigen Sachen, die ich brauche, damit jemand Vertrauen zu mir aufbaut, wie kann ich das auf Meta dann spielen?
Ja, und auch erstmal das Material shooten, ne? Also erstmal so einen Grundstock an Inhalt schaffen, wenn ich jetzt einen Kunden zu mir, ich habe einen Kundentag, ja?
Ja.
So, die sind alle da. Ja, natürlich habe ich einen Fotografen und Videografen da. Ich habe jemanden da, der vor der Kamera funktioniert. Ich habe die Möglichkeit, Interviews zu stellen. Ist das alles eine Ad? Nein, das sind alles Anlasspunkte, Content-Schnipsel, die ich zweitverwerten kann, wo ich in ein Recycling gehen kann, wo ich aber ganz viele Komponenten habe, die ich in vielen Varianten zusammensetzen kann.
Ja.
Und das ist definitiv ein Thema. Ihr habt einen Messeauftritt, ihr seid auf Kundentagen, Kunden kommen zu euch, der Key-Account ist draußen. Am Ende zählt die Möglichkeit und der Zugang, diese Leute zu interviewen, einzufangen, auch das Vertrauen in euch als Marke zu stärken. Und das machen auf jeden Fall erfolgreiche B2B-Unternehmen auf Meta gerade besser als viele, viele andere. Tobi, wir hatten dann in dem Webinar noch ein Thema, wo es dann wirklich auch im Chat irgendwie so, das geht, ah krass, und wie funktioniert das denn alles? Weil häufig, und du hast ja eben gesagt, im B2B Kontaktpunkte, lange Journeys, die Leute brauchen ihre Zeit, interne Stakeholder, sind auch häufig Kaufentscheidungen, die trifft man nicht ad hoc, weil es da um Investitionsvolumen geht, was auch irgendwie Prozesse beeinflusst und was man irgendwie länger planen muss, wo man vielleicht auch Ausschreibungen machen muss, um zu gucken, wer kommt da in Frage. Aber häufig ist es ja so, dass wir sagen, okay, prinzipiell Social hat eine Aufgabenstellung, wir wollen einen Kontaktpunkt setzen, der dann aber auch eine Brücke baut zum CRM. Das ist
richtig,
häufig so dieses Thema.
Ja.
Wir haben eine Sichtbarkeit, wir haben Leute, die da draußen erreicht werden und irgendwann kommt der Punkt, lad dir doch bitte dieses PDF runter, vereinbare doch jetzt bitte einen Termin für die Messe, du hast die Möglichkeit, hier dran teilzunehmen, sind nur noch 20 Plätze da, komm in unser Webinar. Ne, so, also das ist ja so, dass das die Gang und Gäbe daraus. Und da gibt es tatsächlich insbesondere auf Meta ein sehr, sehr cooles Update, was viele dann auch in dem in dem Webinar irgendwie gefeiert haben und was wir auch kontinuierlich aktuell einsetzen. Ja. Und das ist dann ein Anzeigenformat, das mich dazu bringt, dass ich Leads, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten einsetzen kann.
Ja.
Ob das alles datenschutzkonform ist und Co., werden wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Aber es gibt bestimmt einen Wettbewerber in eurer Branche, der es einsetzt. Und dann ist eure Frage nicht, dürfen wir das, sondern was machen die richtig, dass sie es einsetzen und warum setzen wir das nicht ein? Das war jetzt die rechtliche Beratung. weil wir ja häufig damit konfrontiert werden.
Das ist auch ein wichtiges Thema, das muss ich mit bedenken im Prozess. Ja. Also wir als Dienstleister sind dann im Zweifel diejenigen, die euch auf sowas bringen, aber jedes Unternehmen ist auch ein bisschen anders gestaltet, aber auch ihr einfach dann auch die interne Abstimmung mit Rechtsexperten, der das auch nochmal bewertet. Yes. Aber wir gucken jetzt insbesondere mal auf die Funktionalität. Yes, genau. Was muss man denn da machen? Im Zweifel kann man sagen, wenn ich jetzt eine Lead-Ad schalten, worauf kommt es da an? Und eigentlich kommt es auch da wieder auf zwei Dinge an. Erstens, die Information, die ich jetzt erstmal vorne in der App bringen muss, damit ich jetzt jemanden schon mal so ein bisschen geistig aufwärme, dass er jetzt gleich was machen soll, dass er jetzt interagieren soll. Und zweitens dann natürlich hinten dran ein Prozess, der motiviert und die Leute schön durch diesen Prozess da führt. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes als eine extrem komprimierte Landingpage, die ich mir da hochhole.
Und die extrem gut funktioniert. Ne? Also das ist auf der einen Seite das Thema, ich muss eine klare Erwartungshaltung wecken, dass die Menschen auch durch diesen initialen Prozess gehen und mir die Daten abgeben. Und danach habe ich ja dann über die Formulare, die ich auswählen kann, jetzt neuerdings auch eben die Möglichkeit, bestimmte Abhängigkeiten einzubauen.
Und
das Spannende an der Stelle ist ja, dass ich nicht nur einfach sage, gib mir jetzt deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sondern ich kann schon in diesem Prozess der Kontaktanbahnung bestimmte Fragen stellen, die Menschen beantworten müssen. Also zum Beispiel, erfülle ich bestimmte Kriterien? Also wir wollen Ärzte erreichen und keine medizinischen Fachangestellten. Bin ich Arzt oder bin ich MFA?
Ja.
Wir könnten im Targeting auf Meta nicht sagen, ich möchte MFA oder Arzt auswählen.
Richtig.
Und das ist dann so ein Thema medizinische Berufe. Das klingt dann vielleicht unspezifisch. Und würde ich es nicht qualifizieren über das Formular, hätte ich ein Problem. Aber ich bin eben jetzt an der Stelle in der Situation, dass ich bestimmte Abhängigkeiten und Fragestellungen vorgeben kann, damit ich am Ende des Prozesses auch eine Qualität an Kontakten bekomme, die verarbeitet werden kann.
Und das ist eben das Entscheidende, ja, dass ich jetzt sage, ich habe diese Unschärfe im Targeting und diese Unschärfe am Anfang im Algorithmus. Aber wenn ich jetzt nicht jeden durch diesen Prozess lasse, sondern eben nur wirklich Teilnehmer meiner Zielgruppe und die Erfahrung ist, dass die Leute wirklich echt sehr ehrlich sind beim Beantworten dieser Fragen, dann kann ich damit den Algorithmus ja immer weiter anlernen. Ja,
ich liefere Daten und Muster.
Richtig, genau. Und das Muster ist im Zweifel für den Algorithmus. Jeder, der nicht zu meiner Zielgruppe passt, den werfe ich aus dem Prozess raus. Der wird vom Formular als kein Lead eingestuft. Insofern zahlt der nicht auf das Ziel, was ich dem Algo gegeben habe, mir nämlich Leads zu liefern ein. Und dann hat er im Endeffekt nur die Signale von den wirklich guten Trüffeln, die da rauskommen. Und dann ist das für ihn das Signal, aha, die kommen durch, such bitte noch mehr davon.
Genau.
Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Ja, und das Coole an diesen Formularen ist natürlich auch, ich kann mir ein Stück weit einfach so ein bisschen den Filter vorgelagert bauen, ziehe dann entsprechend die Kontakte in meinen Prozess, in meine Pipeline rein, die mir wirklich helfen. Und weshalb es auch sinnvoll ist, auf Meta zu setzen, am Ende dieser Lead-Ad liegen die nicht irgendwo erstmal rum, sondern ich kann entweder ein direktes CRM irgendwie anschließen, über 600 sind irgendwie mittlerweile da am Start, also 600 CRM-Systeme, die Schnittstellen haben, damit sie an Meta angeschlossen werden. Also es gibt wahrscheinlich, außer ich habe selber gebaut, keine Lösung, die nicht irgendwie kompatibel ist und selbst dann setze ich irgendwie auf ein Zapier oder so.
Ja,
wenn ihr dazu Fragen habt, meldet ihr euch einfach direkt bei den Nerds. Aber Meta hat auch einen Bereich überarbeitet, für mich als Unternehmen super spannend, weil ich kriege in einem sogenannten Lead Center direkt eine Übersicht. Was kann ich denn mit dem Lead Center machen und warum hilft mir das dann bei der Auswahl oder bei der bei der Justierung von diesen Formularen und den Fragen, die ich dann am Ende stelle?
Also ich benutze das Lead Center immer, um einen ersten Check zu machen, um mal zu gucken, haben die Leads, die ich jetzt eingesammelt habe über Meta, die Qualität, die ich brauche. Also haben die beispielsweise meine Freitextfragen richtig beantwortet? Haben die richtige Kontaktdaten eingegeben? Da sehe ich schon mal im allerersten Schritt, ob ich an der Ad noch arbeiten muss, ob ich mir die richtigen Leute reinhole. Weil, lass uns ehrlich sein, das ist im ersten Schritt, wenn ich so eine Ad neu starte, schon ein Aufwand, alle Fragen im CRM dann auch richtig zu erfassen und abzubilden. Das ist mit Aufwand verbunden, wenn ich im HubSpot beispielsweise diese ganzen Fragefelder dort erfassen möchte. Ne, dafür habe ich im Endeffekt am Anfang im Lead Center erstmal die Möglichkeit zu checken, sind das denn wirklich vernünftige Kontakte, die ich generiere. Und dann kann ich an der Ad und am Formular arbeiten und wenn das alles passt, habe ich dann natürlich eine super Möglichkeit im Anschluss dann im CRM das alles so nachzubauen, dass auch die ganzen Filterfragen alle richtig erfasst sind, als eben nochmal Hilfestellung für die Vertriebsmitarbeiter, dass sie dann eben genau wissen, wer mit wem wie in Kontakt gehen sollte. Und das Zweite ist eben, dass ich aus dem Lead Center heraus natürlich dann, wenn ich kein eigenes CRM habe, im Anfangsstadium von Unternehmen, ne, gerade wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, eigentlich auch wie so eine Art internes CRM erstmal habe, wo ich sagen kann, Lead wurde bearbeitet, wurde irgendwie kontaktiert, etc., etc., dass ich da also mir so eine ganz grobe erste Übersicht mit schaffen kann.
Wir haben das tatsächlich für Sportvereine gemacht, wo wir dann gesehen haben, ne, es gibt Volleyballvereine, es gibt Tischtennisvereine, es gibt Mannschaften im Turnen, Vereinsregister und so, ne? Und dann hatte der Kunde auch kein Lead Center oder kein CRM an der Stelle. Ja. Wir haben einfach das Lead Center dann genutzt, um zu gucken, gibt's den Verein wirklich? Reality Check, ah ja, ist ein eingetragener Verein, wie groß ist der? Ja. Wie relevant ist der? Und der Lead geht dann tatsächlich direkt an den Key Account oder den Händler vor Ort. Das macht schon sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Aber du hast jetzt gerade was gesagt, was ich auch sehr wichtig finde und sehr, sehr spannend, weil es gibt ja schon auch ein Stück weit die Erzählung, dass das alles digital und voll automatisiert läuft. Mhm. Und am Ende habe ich ganz viele digitale Touchpoints, ich bin sichtbar, ich sammle die E-Mail-Adresse ein, die Person flutscht so durch und am Ende habe ich irgendwie eine Flotte an LKWs verkauft. So. Aber wir werden ja nicht drum herum kommen, auch Menschen in diesen Prozess zu integrieren, also die News an euch. Es geht nicht ohne jemanden, der dann nochmal nachhakt, qualifiziert mit den Menschen spricht, weil häufig ist das die Problemstellung, zumindest aus Kundensicht, sehr individuell. Ja. Und da braucht ihr auf jeden Fall jemanden, der dann nochmal ein bisschen veredelt.
Richtig, genau. Ich glaube, das ist das Stichwort, was man jetzt unabhängig von Meta mal nochmal mit einbringen kann und sollte. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn es wirklich ein gutes Zusammenspiel im Nurturing ist, aus einmal einer wirklich gut erzählten Geschichte über E-Mails, dass man wirklich im Kern erfasst, warum hat sich jetzt jemand beispielsweise in so eine E-Mail-Liste oder in so einen Verteiler eingetragen. Und wirklich mit dem Erkenntnis, warum jemand das gemacht hat, an dem Punkt die Geschichte weitererzählt. Die Probleme nochmal aufgreift, warum jemand in einer bestimmten Situation jetzt einfach Probleme hat und so ganz langsam an die Lösung kommt. Mhm. Aber in Kombination, und da möchte ich wirklich appellieren, das ist im Zweifel echt noch gute Handarbeit, wenn man die Möglichkeit und die Ressourcen hat, persönlichen Kontakt aufzunehmen.
Auf jeden Fall. Ne?
Also das kann einfach schon mal funktionieren, indem man im Zweifel in der Situation auf einer Handynummer mal anruft und einfach mal fragt, hat das denn funktioniert mit dem Download von dem Material? Mhm. Ist das Material denn so, wie sie es sich vorgestellt haben? Und da geht es weniger darum, sofort in Sale zu gehen, sondern das ist dann auch Teil der Marketingarbeit, so ein am Anfang noch, ich sag mal, relativ kalten Kontakt kennenzulernen, anzubahnen und noch gar nicht irgendwo im Sales-Gedanken zu sein, sondern dass man das, was die E-Mails im Zweifel automatisch machen, auf einer persönlichen Ebene nochmal unterstreicht. Da habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht, dass das helfen kann, auch aus so einem bei Facebook generierten Lead am Ende einen zahlenden Kunden zu machen.
Ja, und der letzte Punkt, der vielleicht für euch überraschend ist, den ich total feiere, ist, Menschen aus diesem Prozess über einen zusätzlichen Touchpoint zu holen, nämlich denen was ins Büro zu schicken. Das Thema Post, Paket, also wirklich nur dieses, ja, du kannst dir das downloaden, so, aber angenommen, ich habe einen klassischen Mittelstand oder ich habe irgendwie eine Struktur, wo ich auch in einer Runde von Entscheiderinnen und Entscheidern was auf den Tisch legen muss, dann habe ich kein ausgedrucktes PDF, dann habe ich ein geil gebundenes Ding, persönliches Anschreiben und wenn wirklich die Kontaktanbahnung so konkret ist, dann schickt den Leuten was, was auf dem Schreibtisch liegen kann. Ja. Es hat nochmal eine komplett andere Wertigkeit. Es hat eine andere Haptik in der Form, dass Menschen sich, und wir sind wieder beim Thema Zeit, wenn sie was in den Händen haben, schon mal initial einfach viel mehr damit beschäftigen, als mal drüber zu wischen oder drauf zu klicken. Ja, also dass dieses, ich schicke den Leuten was ins Büro, und das irgendwie noch irgendwie handschriftlich oder wie auch immer und so. Ne? Aber auch das ist alles Veredelung, was am Ende dazu führen kann, dass die Leute und unsere und eure Kunden werden.
Richtig. So. Und wenn man diese ganzen Dinge beherzigt, nämlich eine solide Strategie vom, ich habe den Kunden erfasst, wer er ist und weiß, wo der Schuh drückt, zweitens dann die Geschichte richtig zu erzählen, wie ihr mit eurer Dienstleistung oder eurem Produkt eben da ansetzt und helfen könnt.
Und was Leute schon an eurem Produkt und der Dienstleistung feiern.
Richtig,
so, genau. Das wissen halt viele auch nicht.
Genau, das ist so der zweite
Vermutung häufig.
Und dann hundertprozentig, was du gesagt hast, dann smart. Ich glaube, da geht es wirklich darum, smart zu sein und dann die Leute einmal anzubahnen, dass sie sich quasi in eure Runde stellen, ja, dass ihr nicht ihr in die Runde vom Kunden da quasi eindringt und die folgt quasi, sondern dass sie freiwillig sagen, ja, ich höre mir mal an, was da hinten erzählt wird, dass sie zu euch kommen. Das macht ihr dann eben in der smarten Lead-Veredelung. Ja. Und wenn man diese Punkte beachtet, dann ist Meta als Plattform, wo ich eben diesen Kontakt anbahnen kann, wo ich da in diesen reingehe, dann ist das ein echt starkes Instrument, was eure B2B-Marketing unterstützen wird.
Und es ist eine sehr effiziente Plattform, um einfach zusätzliche Kontaktpunkte zu generieren, damit du am Ende in die Köpfe kommst. Ja. Weil du wirst schneller vergessen als erinnert.
Ja.
Und das ist im B2C und im B2B genau das Gleiche. Und wahrscheinlich brauchst du im B2B noch mehr Kontaktpunkte, damit sich jemand an dich erinnert. Aber wenn du 3 bis 4 Kontaktpunkte pro Woche hast, dann wirst du auf jeden Fall schon mal besser erinnert. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch Werbewirkung auf der jeweiligen Plattform zu belegen. Also was wäre passiert mit Werbemittelkontakt und was wäre passiert ohne Werbemittelkontakt? Ja. Über Umfragen, über technische Einstellungen, die man dann nutzen kann. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, wenn ihr sagt, hey, das sind Dinge, die mich in meinem Alltag, in meinem, in meiner Position, in meinem Unternehmen weiterbringen, dann gibt es den letzten Tipp für uns, der ist nicht ganz uneigennützig, denn am 16.09. gibt es das Ads Camp in Köln. Dieses Jahr, 16.09. Ads Camp in Köln mit 4 Tracks. Das ist nochmal einer mehr als letztes Jahr.
Und wir haben den Leuten. Letztes Jahr war es einfach schon so viel Input, dass die Leute gesagt haben, das ist ja unglaublich, dass man das in einen Tag bekommt. Ja. Und die Leute waren alle durchweg begeistert. Und ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch mehr Input.
Wir haben mehr Input. Also wir haben einen Creative Breakout Track. Wir haben Miete Plattform. Wir werden Leute von LinkedIn da haben. Wir werden Leute von Meta da haben. Wir werden Leute von TikTok da haben. Wir haben einen Performance Track, wo es nur um Performance und Ansätze geht. Wir haben einen separaten B2B Track, wo es wirklich auch nur um Themen geht, die dich vielleicht jetzt, wenn du zuhörst als B2B Unternehmen, dann auch im Tagesgeschäft wirklich nach vorne bringen. Und es gibt bis zum 31.05. noch Early Bird Tickets, 20 sind noch da.
Ja, viele sind nicht mehr, genau.
Wir machen ja auch schon viel Werbung an unterschiedlichen Stellen. Es wird auf jeden Fall gut besucht werden. Und auch wenn du jetzt sagst, oh ja, so viele Vorträge, aber ich bin ja nur eine Person und kann irgendwie 8 Stunden am Tag Zeit verbringen. Was passiert denn mit den parallelen Tracks, die dann laufen? Wir zeichnen alles auf. Und in deinem Ticketpreis ist eben die Aufzeichnung aller Tracks mit beinhaltet, sodass du dann auch im Nachgang dir nochmal reinziehen kannst, wenn vielleicht bestimmte Vorträge im Konflikt standen. Was wurde denn da so erzählt?
Ey, das ist unglaublich. Also da muss man sich ja schon fast für Urlaub nehmen, damit man das alles mal wirklich richtig erfassen kann. Also wirklich nur die geballte Portion Input. Und da können wir nur empfehlen, lasst euch das nicht entgehen.
Alles direkt operativ umsetzbar in deinen Kampagnen für bessere Ergebnisse.
Richtig.
So. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Heute auch mit Video. Also wenn du uns jetzt zugehört hast und noch nicht das Video gesehen hast, dann guck doch mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Wir werden aus diesen Videoaufzeichnungen noch ein bisschen Content raushauen. Und wir danken dir erstmal an dieser Stelle fürs Einschalten, Zuhören, Mitmachen, Feedback geben, Bewertungen geben und supporten. Und wir sind sehr happy, dass ihr uns so zahlreich immer mit Fragen löchert, wenn ihr Fragen habt. Sind wir jederzeit für euch erreichbar.
Genau.
Auf LinkedIn, per E-Mail, auf Meta, wo ihr auch immer uns findet. Die Nerds helfen euch bei eurem Problem. Also, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Richtig, bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, Abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.